Ein wunderschöner guten Morgen. Wir wollen heute Morgen über das Thema reden, warum musste es Weihnachten werden? Für die Wiederherstellung Israels. Und ich dachte mir, passt dieses Thema wirklich? Weihnachten für die Wiederherstellung Israels? Und ich musste erkennen, dass damit Weihnachten wirklich überhaupt stattfinden konnte, brauchte es erst eine Wiederherstellung Israels. Und so wollen wir heute Morgen eine dreifache Wiederherstellung Israels anhand vom Wort Gottes anschauen. Ich möchte aber das leitende Vers, Jesaja Kapitel 46, lesen, die Verse 9 und 10. Jesaja 46, 9 und 10, da haben wir diesen wunderbaren Vers, wo der Herr sagt, gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keine sonst, ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Sind diese nicht wunderbare Verse? Auch ein Trost in dieser Zeit, in der wir leben. Viele Christen haben auch ihre Frage, haben auch ihre Ängste und fragen, Herr, wo geht dies alles hin? Und der Herr sagt, hab keine Angst, ich habe alles im Griff. Alles. Und genau dies sehen wir auch in Bezug aufs Volk Israel und die Weihnachtsgeschichte. Ich möchte aber noch, bevor wir in das Wort Gottes hineinschauen, mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für diesen heutigen Morgen. Danke, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du eine wunderbare Botschaft für uns hast. Danke für diese Adventszeit, wo wir uns erinnern, was damals vor 2000 Jahren geschah und heute Realität in unserem Leben ist. Danke, Herr, dass du heute Morgen eine Botschaft für uns hast. Und so öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, nochmal, wir wollen eine dreifache Wiederherstellung Israel anschauen anhand vom Wort Gottes, um zu sehen, dass all dies war wichtig, damit Weihnachten überhaupt geschehen konnte, damit der Herr überhaupt kommen konnte. Wir wissen vom Wort Gottes, es gibt das erste Kommen des Herrn und das zweite Kommen des Herrn. Und beide Kommen des Herrn sind abhängig vom Volk Israel. Ein Volk, welches Gott auserwählt hat. Und so werden wir drei Punkte anschauen. Eine nationale Wiederherstellung nach der babylonischen Gefangenschaft für das erste Kommen des Herrn. Eine nationale Wiederherstellung am Ende der Gemeindezeitalter für das Gericht und das zweite Kommen des Herrn. Und nochmal eine der geistliche Wiederherstellung Israels hin ins tausendjährige Reich hinein. Also diese drei Punkte heute Morgen. Und wir werden heute Morgen ziemlich viel anschauen. Also seien Sie bereit, seien Sie voll dabei, haben Sie das Wort mit sich. Wir werden durch das ganze Heilsplan Gottes hindurchgehen. Also es wird intensiv sein, all dies in ungefähr 50 Minuten. Okay, wir wollen sehen, wie Gott Israel auserwählt für einen primären Auftrag, das Heil für alle Nationen, Gottes Heilsplan. Und dieser Heilsplan hat Gott ja schon lang vor Auge gehabt, lang vor Grundlegung der Welt. Und wenn man Gottes Heilsplan ein bisschen verstehen möchte, müssen wir auch sehen, es gibt immer einen Feind. Und einen Feind, der Gottes Plan irgendwie durchkreuzen möchte, ein Ende setzen möchte. Der meint, er weiß es besser. Und er möchte unbedingt alles, was göttlich ist, vernichten. Und er versteht bis zum heutigen Tag nicht, Gott hat alles in seiner Hand. Und schlussendlich auch der Feind ist nichts anderes als ein Werkzeug in Gottes Hand. Ja, es war der Sündenfall selbst. Wo der Satan in Gottes Schöpfung hineinkam, er sich mischte, er wollte den Mensch vernichten, er wollte diese Gemeinschaft, die Gott geschaffen hat. Diese Gemeinschaft, wo Gott geschaffen hat mit uns Menschen. wollte er ein Ende setzen und er hatte auch Erfolg, indem die Sünde hineinkam, indem der Satan den Mensch verführte, so dass der Mensch Wahrheit selber definieren wollte und nicht mehr abhängig sein wollte von Gott selbst. Und so kam die Sünde hinein und die Sünde trennte uns Menschen von Gott. Aber Gott sagte schon damals, wo er den Mensch aus dem Garten Eden wegschickte, in gewisser Hinsicht kam ja dieser Sündefluch über uns Menschen. Und den Satan sagte er, und dieser Vers ist uns bekannt, haben auch schon mehrmals gepredigt, 1. Mose 3, Vers 15, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also Gott sagt Satan, es wird einer kommen aus der Frau, der dir, Satan, ein Ende setzen wird. Er wird deine Macht hinwegnehmen und du wirst nicht mehr wirken können, wie du jetzt gewirkt hast. Der Macht, welche du durch den Sündenfall über den Mensch hattest oder bekommen hattest, wird dir weggenommen. Und dies, was der Mensch trennte, weil du, Satan, es so wolltest, mit einer listigen Art und Weise, wird einer, der durch eine Frau kommen wird, ein Ende setzen. Also da im Garten Eden offenbart Gott seinen Heilsplan für uns Menschen. Und dieser Heilsplan, bis da war ja noch kein Israel, noch gar nichts. Gott, die Geschichte geht ja weiterhin zu eine ständige Rebellion der Menschen gegen Gott bis hin zum die Geschichte Noah mit dem Sintflut, wie Gott den Mensch vernichten musste. Wenn man diese Geschichte mal tief hineinforscht, werden wir sehen, der Mensch vermischte sich mit vieles, was auch teuflisch war. Und Gott musste diese Generation damals vernichten, damit etwas sehr Böses, was hineinkommt, 1. Mose Kapitel 6, vernichten wird. Und so kam der Sintflut. Und die Geschichte geht ja weiter, bis eine weitere Rebellion der Mensch gegen Gott, der Turmbau von Babel. Beim Sintflut gibt Gott auch seine Versprechen einem Noah. Beim Turm von Babel zerstreut Gott die Menschen in verschiedene Völker, indem er neue Sprache hineingab. Es war eigentlich auch eine Gnaderede Gottes, weil sonst hätte der Mensch sich selbst vernichtet damals beim Turmbau von Babel. Aber dann, ungefähr 2000 Jahre nach der Schöpfung, 1. Mose 12, Vers 3, offenbart sich Gott, ein Mensch namens Abraham. 1. Mose 12, Vers 3, da lesen wir, wie Gott sich Abraham offenbart, die Verse 1 bis 3, ich lese Vers 3, wo Gott an Abraham sagt, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Eine andere Übersetzung sagt, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Alle Menschen auf Erden werden durch dich, der ich dich erwählt habe, einen Segen erfahren. Und diese Verheißung wiederholt Gott an Abraham, an Isaac und an Jakob. Er wiederholt es Israel, die Nachkommen Jakobs. Und dieser Segen geht zurück auf eine Person. Der durch dich kommen wird, der wird ein Segen werden. Und dieser Vers ist sehr wichtig. Weil in diesem Vers erwählt Gott auch eine Nation. Das Nation Israel. Und durch das Nation Israel, Abraham, Isaac, Jakob und Israel, offenbart sich Gott den Menschen. Er offenbart sich durch diese Nation als ein heiliger Gott. Er offenbart sich durch diese Nation, indem er sein Heilsplan den Menschen offenbart. Durch diese Nation bekommen wir auch das Wort Gottes, ja 1. Mose bis hin zur Offenbarung. Alle Autoren des Alten Testaments kamen aus dem Volk Israel. Alle Autoren des Neuen Testaments, vielleicht Lukas nicht, kamen aus dem jüdischen Volk. Also er wählt dieses Volk, nicht weil sie besser sind, das werden wir nachher noch sehen, sondern weil Gott sein Plan offenbart. Weil Gott sie auserwählt, damit durch ihnen der schlussendliche Segen kommen wird für alle Nationen. Ja, der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Zurück zur Geschichte Israel. Gott wählt den Abraham aus. 400 Jahre später zieht ein großes Volk aus Ägypten in Land Kanaan, in diesem Land, wo Gott Abraham schon verheißen hat. Aber da ist doch wichtig. In 5. Mose Kapitel 7 sagt Gott Folgendes. 5. Mose 7 sagt Gott sein Volk, Vers 6 und 7, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus den allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Also Gott sagt, ich habe euch erwählt, nicht weil ihr besser seid, nicht weil ihr etwas Besonderes seid, sondern ich habe euch erwählt, weil es mein Wille ist. Und ich habe euch erwählt als ein heiliges Volk. Genauso wie wir Gemeinde. Auch wir sind heilig vor Gott. Achtung, wir sind geheiligt und deshalb heilig. Aber heilig in diesem Kontext von 5. Mose 7 ist abgesondert. Ihr solltet abgesondert sein. Ihr solltet anders sein. Ihr solltet ein Licht sein für die Nationen. Waren sie es wirklich? Gott hat sie dafür bestimmt. Aber wir wissen, Gott offenbart sich Mose und er gibt ihm das Gesetz und das Gesetz hat auch Bedingungen in sich. Fluch und Segen ist sehr nah beieinander. Wenn ihr mein Wort hält, werdet ihr gesegnet, das gesegnetste Nation auf Erde sein. Aber wenn ihr es nicht hält, wird Gottes Zorn sich auch durch euch offenbaren. Und somit ist Israel bis zum heutigen Tag eine Botschaft für uns. Eine Botschaft in Bezug auf Gottes Heil, aber auch was es heißt, wenn man Gott untreu ist. Das sehen wir durch das ganze Alte Testament nochmal bis zum heutigen Tag. Ja, das Volk Israel zieht ja im Lande Kanaan hinein und offenbart sich Gott 400 Jahre später, mehr als 400 Jahre nach dem Einzug, nach der Geschichte Josua, das richtige Geschichte geht ungefähr 400 Jahre, offenbart sich Gott ein König, dem König David. Ein König, der in gewisser Hinsicht sehr besonders war. Er war besonders, weil durch ihn hat Gott Frieden geschafft von allen Nationen rundherum. Israel wurde zu einer großen Nation, der in Sicherheit lebte. Und unter seinem Sohn bekam Israel dieses Ort, wo Gott auserwählt hat, um dort das Volk Gottes zu begegnen, der Tempel in Jerusalem. Aber Gott sagt David, und das ist sehr wichtig, damit wir eine Ergänzung haben zu 1. Mose 12, Vers 3, zu 1. Mose 3, Vers 15, sagt er an David, 2. Samuel 7, Vers 13. In Bezug auf seine Königsherrschaft und die, die nach ihm kommen. Er sagt erstmals, der wird mir, also in Bezug auf Salomon, der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Also Gott verheißt David, dein Sohn Salomon wird ein Haus bauen, Tempel Gottes in Jerusalem und diese Thron soll auf ewig feststehen. Das ist sehr wichtig. Wenn Gott sagt ewig, dann meint er ewig. Ja, was ist das für ein Thron? Weiter lesen wir Vers 15. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich es sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitige habe, sondern dein Haus und dein Königsreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Nochmal zweimal ewig. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Und seit diesem Punkt da redet man vom Hause Davids, vom Sohn Davids, Ben David, der Sohn Davids, der noch kommen muss, der als König kommen wird. Aber dieser König wird auch in den Propheten beschrieben und im Buch Jesaja. Das Buch Jesaja ist ja das alttestamentliche Buch mit den meisten messianischen Prophezeiungen. Kein Buch redet so viel über den Messias, prophetisch gesehen, wie das Buch Jesaja. Ein faszinierendes Buch. Das ganze Evangelium kommt dort vor. Wir haben die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und wenn wir das ganze Evangelium ein bisschen kompakter, auswendig lernen möchten, gibt es ein Kapitel. Ja, Matthäus Evangelium auswendig lernen, dann braucht es ein bisschen mehr, ja. Aber Jesaja 53. Jesaja 53 haben wir das ganze Evangelium zusammengefasst. Ein faszinierendes Buch. Und da lesen wir, wir haben diese Stelle ja heute Morgen gelesen, Jesaja Kapitel 9. Und da lesen wir Folgendes. Ich lese nochmal Vers 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbar, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden keine Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, das er gegründet und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscher wird dies tun. Also Gott offenbart, David, aus dir wird mal ein König kommen, um ewig zu herrschen. Und durch Jesaja offenbart Gott, der Kind, der geboren wird, der König aus dem Stamm Juda, der wird was sein? Man nennt seinen Namen Wunderbar, Ratgeber, starker Gott. Starker Gott. Also da wird über die Göttlichkeit der Person geredet, der mal kommen wird. Ewig Vater. Nur dieser Ausdruck ist schon ein Gottesdienst für sich. Ewig Vater. Was heißt das ganz klar? Was heißt das für uns? Was heißt das fürs jüdische Volk? Und dann der Friedefürst. Er wird Friede bringen. Frieden mit Gott und Friede unter uns Menschen. So wird der zukünftige König sein. All dies hat Gott sein Volk offenbart. Sein Volk aber, trotz dieses Wissen, trotz einer ständigen Begegnung mit Gott, trotz das ständige Reden Gottes, waren sie ein rebellisches Volk. Achtung! Auch wir sind Rebellen. Wie schnell passiert es auch in unserem persönlichen Leben? Wenn wir die Geschichte anschauen des Christentums, Erweckung und eine Generation später, beginnt eine Rebellion wieder. Diese ständige Rebellion gegen Gott. Und auch diese Rebellion sehen wir im Volk Israel. Und sie rebellieren gegen Gott. Sie wollen ihn nicht als König haben. Sie wollen andere Götter anbeten vom Holz und Stein. Und so spaltet sich dieses Volk in zwei. Es ist auch eine Gottesrede, eine Gottesstrafe. Und 10 Stämme werden schlussendlich, die Nordstämme werden durch die assyrische Gefangenschaft ins Gefangenschaft geführt und nicht mehr zurückgeführt. Sie kommen nicht mehr zurück. Und da erfüllt sich auch Gottes Wort, wo er sagt, ich werde immer einen Überrest übrig lassen von dieses Volk. Und warum wird ein Überrest übrig bleiben? Weil ich mein Wort hält. Ihr Israel seid untreu. Ich bleibe treu. Und der Überrest müssen wir auch immer wieder in Bezug auf das Volk Israel auf 2 Art und Weise verstehen. Das erste ist ein nationaler Überrest. Darum existiert auch heute eine gottlose Nation Israel und dann auch aus dem Nationalen eine geistliche Überrest, also gläubige Juden. Und die gab es, Elia dachte, ich bin alleine übrig geblieben. Und wie viel waren es schlussendlich, sagt Gott ihm? 7000. Und das hat sich durch die ganze Geschichte immer wieder erfüllt. Ich las letztens einen Bericht und das hat mich sehr überrascht, dass zum Zweiten Weltkrieg gab es die größte Zahl von messianisch gläubigen Juden. Sehr viele messianisch gläubige Juden. Und durch den Holocaust wurde auch die messianische jüdische Gemeinde fast komplett vernichtet. Und da sehen wir auch diesen Kampf vom Teufel ständig gegen den Plan Gottes. Gehen wir zurück zur Zeit der ersten Tempel noch. Die assyrische Gefangenschaft, sie kehren nicht mehr zurück. 150 Jahre später kommt es, ungefähr 150 Jahre, kommt es auch zur Bestrafung des Südreiches Juda. Die Stadt Jerusalem wird zerstört, der Tempel wird zerstört. Die Juden aus Juda werden nach Babylon verschleppt. Aber da, Gott hält sein Wort und 70 Jahre später kehrt ein Überrest zurück ins Land. Und Überrest kehrt zurück und ich möchte dazu aus dem Buch Esra lesen, die Verse 1-4. Und wir müssen jetzt immer wieder sehen, warum kehren sie zurück? Weil Gottes Wort sich erfüllen muss. Der König muss kommen. Sonst hätte Gott dieses Volk schon lang vernichtet. Und da lesen wir, und im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyrus, des Königs von Persien, so dass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ, so spricht Kyrus, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist. Und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Ein wunderbares Zeugnis, eigentlich würden wir sagen, eine gottlose König. Und dieser König erkennt, wer der wahre Gott ist. Der Gott Abraham, Isaac und Jakob, der Gott Israels. Und Gott benutzt ein Kyrus als sein Werkzeug. Jesaja hat das auch schon prophezeit. Jesaja prophezeit über Kyrus. Mehr als 200 Jahre vor dieses Geschehen. Und so erfüllt sich, dass Kyrus erkennt, dieses Volk ist ein Volk, welches Gott auserwählt hat und sie müssen zurückkehren. Und so kommt es jetzt zu der Wiederherstellung Israel nach der babylonischen Gefangenschaft im Land. Warum? Warum müssen sie zurückkehren? Weil Gott einen Plan hat. Weil Gott sein Wort hält. Und so unter Esra und Nehemia. Und die Propheten Zacharia und Haggai wird der Tempel wieder aufgebaut, die Mauer Jerusalem wieder aufgebaut. Jerusalem wird wieder eine befestigte Stadt. Da haben wir das letzte Buch des Alten Testaments, Maleachi. Und schon wieder in Maleachi lesen wir, wie das Volk nach dieser Erweckung unter Esra und Nehemia in einer Rebellion gegen Gott lebt. Sie erlebten, wie Gott sie beschützt hat, wie Gott sie zurückgeführt hat. Und 1-2 Generationen später leben sie wieder in dieser Rebellion. Und so kommen wir zu den 400 stummen Jahren. Wir nennen es mal so. Zwischen Maleachi bis hin zu Matthäus oder Offenbarung, wo Johannes sich offenbart, Johannes der Täufer. Aber sind die sogenannten 400 stummen Jahre. Nun waren diese Jahre wirklich so stumm? Was meint ihr? Ja gut, wenn wir es stumme Jahre nennen, dann waren sie stumm, ja. Aber nein, so stumm waren sie tatsächlich nicht. Gott wirkte und Gott offenbarte sich sein Volk. Und wir haben in Daniel Kapitel 11, haben wir einen Einblick, was in diese 400 stummen Jahren geschah, ungefähr im zweiten Jahrhundert vor Christus. Einen Einblick auf ein Ereignis unter den griechischen Herrschaft. Wir haben ja die Assyrer, nachher die Babylonier, nach die Babylonier kommen die Medo-Perser und nach die Perser kommen die Griechen. Die Griechen regieren bis in nach Indien. Und dieser Reich unter Alexander der Große wird größer und stärker, aber beim Tod Alexander der Große, so lesen wir es auch im Buch Daniel, wird das Reich in vier geteilt, unter vier Generäle. All dies in der Prophetie, ja. Also Daniel ist faszinierend, wenn man die Geschichte kennt und sieht, wie er detailliert alles uns vorhergesagt hat. Darum ist es einer der meist kritisierten Bücher des Alten Testaments. Es darf doch nicht wahr sein, dass Daniel all dies wusste, lang vor es geschehen ist. Das ist eben Prophetie. Und in Daniel Kapitel 11 haben wir 150 Prophezeiungen, die sich erfüllt haben in der Vergangenheit. Und wir haben Prophezeiungen, die sich noch erfüllen müssen in diesem Buch, in diesem Kapitel. In Bezug auf eine Person in der Vergangenheit, der gekommen ist. Und diese Person ist ein Typus, Achtung, des Antichristes, der noch kommen muss. Und ich erwähne bewusst den Antichrist jetzt, weil wir werden sehen, der Antichrist hat auch mit der Wiederherstellung Israel zu tun. Es hat auch mit der Geschichte Israel zu tun. Aber was geschah damals? Ich kann jetzt nicht ganz Daniel 11 mit euch durchnehmen. Aber wir lesen die Verse 30 bis 33. 30 bis 33. Und da lesen wir: Folgendes, sondern es werden ihm, das ist der König Antiochus Epiphanes, ja, diesen Namen müsst ihr jetzt gut in Erinnerung haben, es wird Kiterschiffe angreifen, sodass er entmutigt umkehrt, um seinen Zorn an dem heiligen Bund auszulassen. Das wird er auch tun und bei seiner Rückkehr sich diejenigen merken, welche den Heiligen Bund verlassen. Der Heilige Bund, er redet da über, unter anderem über Israel. Und er ist zornig, dieser König, weil er einen großen Verlust erlebt hat. Wahrscheinlich von den Römern, die damals auch langsam zur Weltmacht werden. Es werden auch von seinen Truppen zurückbleiben und das Heiligtum, die Zuflucht entweihen und das beständige Opfer abschaffen und der Gräuel der Verwüstung aufstellen. Und er wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden fest bleiben und handeln. Und die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen. Sie werden aber eine Zeit lang dem Schwert, dem Feuer, der Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen. All dies geschah damals, im zweiten Jahrhundert vor Christus. Und dieser Antiochus, er war so zornig, dass er gegen Israel ging, gegen das Volk Israel, gegen die Juden. Und er hat sich vorgenommen, den Tempel in Jerusalem nicht zu zerstören, aber auf dem Brandopferaltar opferte er Schweine. Er stellte einen Altar für den Zeus auf und somit entweihte er den Tempel. Und das Volk wurde immer mehr hellenistisch geprägt. Sie trennte sich von Gott und in diese Ereignis, wir lesen ja, die Verständigen im Volk, das waren die, die nicht bereit waren, andere Götter anzubeten. Sie waren nicht bereit, dieses antichristliche System unterzuordnen. In dem Fall damals das antijüdische, antibiblische, antigöttliche System. Und lieben wären sie gestorben, als dem Antiochus anzubeten. Und ein Teil dieser gottloses System zu werden. Und viele von denen sind gestorben. Ein Buch im Neuen Testament erzählt uns über diese Zeit, das lesen wir in Hebräer Kapitel 11. In Hebräer 11, da lesen wir über die Helden des Glaubens. Aber da haben wir eine Liste von Ereignissen, wo wir im Alten Testament selber nicht lesen. Aber die Geschichte erzählt uns darüber. Und da lesen wir ab Vers 34. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber ließen sich marten und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durchs Schwert. Sie zogen umher in Schafpelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung und Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern. Warum? Weil sie eine Hoffnung hatten auf eine bessere Auferstehung. Und genau über die Menschen, die dies alles erlebten, prophezeit ein Daniel. Und er prophezeit, wie sie gegen den König gehen werden, gegen den Antiochus. Das ist die Geschichte der Hasmonäer und Makkabäer. Und sie werden den Tempel wieder neu einweihen, es heiligen, es reinigen. Und seit diesem Ereignis haben die Juden ein neues Fest. Welches Fest? Das feiern die Juden genau heute. Der Chanukka-Fest. Und der Chanukka-Fest, wisst ihr was? Auch Jesus hat es gefeiert. Auch wenn es ein außerbiblisches Fest ist, lesen wir, wie Jesus in diesem Fest in Jerusalem ist. Und dieses Kapitel ist faszinierend in Johannes 10, Vers 22. Ich mache einen kurzen Sprung. Vergib mir bitte. Aber da sagt in Vers 10, Vers 22, da lesen wir, da fanden aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt, also Chanukka-Fest. Es war Winter, ja, Weihnachtenzeit. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältest du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus? So sage er es uns frei heraus. Habt ihr euch mal diese Frage gestellt? Warum stellen sie genau dann diese Frage? Weil im Judentum ist der Chanukka-Fest ein Fest, wo man über das Licht feiert, über das Licht, der noch kommen muss, der zukünftige Messias. Und darum fragen sie im Chanukka: Bist du es? Also wir sehen, diese 400 stummen Jahre waren gar nicht so stumm. Und Gott ist mächtig am Wirken. Aber jetzt stellen wir uns eine Frage: Wo bleibt das Hause Davids? Wo bleibt das Hause Davids? Wir haben die Stelle aus Jesaja Kapitel 11, Vers 1. Jesaja 11, Vers 1, da lesen wir: Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Da haben wir ein prophetisches Wort wieder auf der zukünftige Messias. Und interessant, was es da steht. Es steht, ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Auf einmal redet man nicht mehr so königlich. Und die Rede ist, das Hause David wird zu seiner ursprünglichen Form zurückkehren. Ein einfaches Haus im Stamm Juda. Und aus diesem Haus Isai, nur Isai ist ja der Vater Davids. Also, sie werden nicht mehr diese königlichen Titel haben. Sie werden nicht mehr in dieser Herrlichkeit sein, sondern sie werden wieder einfach sein. Und in aller Einfachheit wird der zukünftige Messias kommen. Nochmal, in aller Einfachheit. Und so lesen wir Vers 10 von Kapitel 11. Und es wird geschehen, an jenen Tagen werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, der als Banner für die Völker dasteht, und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Also jeder, der Prophetie liest, die Juden damals, sie mussten verstehen, das Haus David wird nicht mehr in dieser Herrlichkeit sein, wie zur Zeit Davids. Aber aus dem Haus Davids, weil Gott es verheißen hat, wird der zukünftige Messias kommen. Und Vers 2 lesen wir, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Wahrheit, des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. aus dem Haus Isais, aus dem Stumpf Isais, in aller Einfachheit, wird der zukünftige König kommen. Und dieser zukünftige König, prophezeit Jesaja, wird wie kommen, damit sich dies erfüllt, was 1. Mose 3, Vers 15 steht. Lesen wir in Kapitel 7, Vers 14. Diese Worte Jesaja an Ahas: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen, was haben wir heute gehört im Lied, Immanuel geben. Immanuel, Gott mit uns. Also der Kind, der kommen wird, der wird Gott unter uns Menschen sein. Und er wird auf übernatürliche Art und Weise kommen. Also, darum brauchte es eine Wiederherstellung Israels im Land, damit der Kind in aller Einfachheit kommen wird. Übernatürliche Art und Weise durch eine Jungfrau, Maria. Und dieses Kind, abhängig von seiner Mutter, wird Immanuel sein. Gott nimmt Knechtgestalt an. Er wird Mensch. Und wo wird der Kind kommen? In Jesaja. Jesaja prophezeit parallel zu einem anderen Prophet, und das ist der Prophet Micha. Und Micha sagt so wunderbar, das ist auch so ein wichtiger Punkt, auch in Bezug auf dem Judentum heute, was sie wissen, von wo der Messias kommen muss. Und da steht es ja, Vers 1 von Kapitel 5, und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Ist das nicht ein faszinierender Vers? Der Kind, der kommen muss, in aller Einfachheit, durch eine Jungfrau, der Immanuel sein wird, und da in Micha offenbart, Micha, dieses Kind ist von ewig her schon da. Wer ist ewig, wenn nicht Gott allein? Das sollte uns innerlich erschüttern, aber auch freuen. Gott wurde Mensch. Es ist Gott, der direkt eingreift und dem Teufel ein Ende setzt. Es ist der Sohn Gottes, der Knechtgestalt annimmt. Aber sehen wir? Es brauchte die Wiederherstellung Israel, weil durch Israel wird dieser Segen kommen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Ob es die Nationen passt oder nicht. Ja. Und das geschah damals. Und darum brauchte es diese Wiederherstellung Israels. Und sie wurde wiederhergestellt. Und Weihnacht geschah. Jesus kommt als Mensch, Immanuel. Aber dann, was geschah mit seinem Volk? Er kam für die Seinen, Johannes 1, Vers 11, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das ist ein tragischer Vers. Die Seinen nahmen ihn nicht an. Und Jesus sagt in Johannes Kapitel 5, in dieser Begegnung mit den Schriftgelehrten, Pharisäer 5, sagt er folgendes: Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Haben wir diese Zeugnis im Schrift heute schon gesehen? Das Alte Testament gibt ein klares Zeugnis über den zukünftigen Messias. Jesaja, Micha, 1. Mose. Durch das ganze Alte Testament, es ist immer wieder Christus selbst. Durch das Leben Abraham, Isaac und Jakob. Durch das Leben eines Josef, überall offenbart sich der zukünftige Heilsplan Gottes. Und in aller Klarheit in der Prophetie, eigentlich muss man sagen, ein Mensch, der denkt, muss glauben. Und das zeigt uns auch diese Rebellion der Menschen gegen Gott. Sie wollen nicht. Und das zeigt uns unser Auftrag: Gehet hin in aller Welt. Heute ist noch Gnadezeit. Es braucht uns gegenüber unseren Familienmitgliedern, unseren Nachbarn, unseren Freunden, unseren Arbeitsplatz, da wo Gott uns hineinsetzt. Es gibt kein anderer Heil als nur durch den Sohn Gottes, Jesus Christus. Und diese Botschaft muss verkündet werden. Johannes 5 sagt Jesus aber etwas, was erschreckend ist. Wir lesen da Vers 43. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Das ist einer der schockierendsten Verse in Bezug auf dies, was Jesus in Bezug auf die Zukunft Israel sagt. Mich wollt ihr nicht. Es wird aber ein anderer kommen und dem werdet ihr anbeten. Ich, Sohn Gottes, ich, der aus einer Jungfrau kam, der aus Bethlehem kam, Immanuel, und ihr wollt mich nicht. Ja, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihm nicht an. Und so kommt es schlussendlich zu einer erneuten Zerstreuung des jüdischen Volkes. Aber da hat Gottes Heilsplan ist nicht da zu Ende. Ich weiß, für viele Christen hört es da auf. Es geht nicht mehr weiter. Aber da gibt es einen wichtigen Punkt. In Apostelgeschichte 1, Vers 6. Apostelgeschichte 1, Vers 6, da stellen die Jünger eine berechtigte Frage. Sie stellen die Frage, Vers 6, da fragte ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Also was für eine Frage stellen sie? Herr, wirst du jetzt als der zukünftige, verheißene König auftreten? Als der Löwe von Juda? So wie wir es in 1. Mose Kapitel 49 lesen? Wirst du jetzt auftreten? Wirst du jetzt kommen? Sie wussten über diese Verheißungen. Und dieser Vers zeigt uns ja, die Jünger wussten, Israel hat eine Zukunft vor Gott. Und dies muss sich noch erfüllen. Da haben wir eine Botschaft auf den zweiten Kommen des Herrn. Er kam als der Lamm Gottes und wird als der Löwe aus Juda wiederkommen, um zu richten und dann Friede zu bringen. Er brachte uns Friede durch seinen Tod und er wird nochmal Friede bringen, wenn er als König herrschen wird. Es muss sich noch erfüllen. Aber das Volk wurde zerstreut. Das Volk wurde zerstreut und so haben wir klare Botschaft. Alles hat seine Zeit. Und ich glaube, Israel war für die Gemeinde, die Kirche, lange Zeit ein Geheimnis. Lange Zeit. Ziemlich schnell kam die Ersatztheologie hinein. Man konnte Israel nicht einordnen. Mit Recht. Warum? Sie waren doch nicht mehr da. Ja, sie waren verteilt unter alle Nationen, weil Gott durch ihnen geredet hat, weil sie von Gott bestraft wurde. Und die Kirche konnte Israel nicht einordnen. Und trotzdem redet das Wort Gottes sehr klar. Nochmal, ich weiß, es gibt wunderbare, tolle Auslegungen, warum Israel keinen Platz mehr hat vor Gott. Aber spätestens seit dem 20. Jahrhundert können wir dies nicht mehr glauben. Nein, wir müssen es sogar verwerfen. Ja, vorher hätten wir es wahrscheinlich auch noch geglaubt, weil wir hätten die Erfüllung nicht gesehen. Aber wenn Gottes Wort sich erfüllt, Geschwister, was zeigt es uns? Wir haben uns geirrt und Gott, du hast recht. Wir müssen uns einfach dem unterordnen und ich sage euch offen, es schockiert auch im Christentum, wie man Israel nicht sehen will. Und das heißt nicht, dass Israel heilig ist. Das ist wieder ein anderer Fehler vielleicht von uns, die wir Israel wirklich fest lieben. Ja, ich liebe Israel, durfte auch dort aufwachsen und so weiter. Aber wir müssen Israel immer in der biblischen Perspektive und im göttlichen Blick sehen. Und Gott hat ein Ziel mit diesem Volk. Sie werden anschauen, dem sie durchbohrt haben. Und so musste es zu einer zweiten Wiederherstellung Israel kommen. Warum? Weil ohne die Wiederherstellung Israel im Land gibt es kein zweites Kommen Jesus. Wie es die erste Kommen nicht gegeben hätte, wenn Israel nicht zurück wäre, gibt es auch kein zweites Kommen, wenn Israel nicht zurück ist im Land. Wir lesen in Ezekiel Kapitel 36. Ezekiel 36. Dieser ganze Abschnitt ab Ezekiel 36 ist ein faszinierender Abschnitt in Bezug auf die Wiederherstellung Israel, der Zukunft Israel. Aber da sagt Gott ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Und er sagt, Vers 22, sagt er, darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott der Herr, nicht um euretwillen tue ich dies Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Und als Ergänzung nach Vers 24, denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und da reden wir über die Zukunft. Und dieses Geschehen haben wir ja seit mehr als 70 Jahren. Das Volk kehrt zurück, das Volk, ein gottloses Volk, kehrt zurück aus allen Nationen der Erde. Und ich glaube, das Neue Testament war immer diesbezüglich sehr, sehr klar. Nochmal, andere Auslegung hin oder her. Aber in Kapitel 11, Vers 1, Entschuldigung, ja, Kapitel 11, Vers 1 sagt Paulus, ich frage nun, hat Gott etwas sein Volk verstoßen? Und er sagt, das sei ferne. Und da redet er über einen Überrest, der gläubige Überrest. Aber er redet nicht nur über den gläubigen Überrest. Wir lesen Vers 11, ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollen? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Der Fall Israel wurde uns zum Heil. Ist uns dies bewusst? Aber das heißt genau, Vers 12, wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Wie viel mehr ihre Fülle? Das sehen wir, Gott hat einen zukünftigen Plan. Er wird sie zurückkehren. Was wird dann geschehen? Wenn sie zurück sind, Achtung, und sich dann bekehren. Und nochmal, Paulus ist dies sehr klar. Diese bekannte Verse, Vers 25 von gleichen Kapitel 11. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Glauben wir diesen Vers? Also, er muss kommen, um die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Er kam und nahm die Sünde aller auf sich, die ihm annahmen. Aber er wird nochmal kommen. Aber der nationale Wiederherstellung Israel ist nicht nur eine Voraussetzung für das Kommen des Herrn, sondern auch für das Kommen des Antichrists. Der Antichrist konnte nicht kommen, bevor Israel zurück wäre in sein Land. Ja, es schockiert uns, aber Johannes 5 sagt Jesus, ihr werdet eine andere annehmen, der in seinen eigenen Namen kommt. Und das geschah in der Geschichte mehrfach. Das lesen wir in Bezug, die Geschichte zeigt uns, wie sie immer wieder falsche Messias nachgefolgt haben. Das geschah auch im Heidentum, im Christentum. Aber Jesus redet explizit um eine Person. Und ich glaube, es geht da um den zukünftigen Antichrist. Der zukünftige Antichrist und wir lesen über den Antichrist in Daniel 9, in Daniel 8, in Daniel 7, in Offenbarung 13. Ich will jetzt nicht ausführlich über ihn reden. Trotzdem ganz kurz. Wir wissen, er muss aus dem Westen kommen. Daniel 9, Vers 26 bis 27. Und da die Juden ihn in gewisser Hinsicht als eine Art Messias annehmen werden, ist der Vermutung, dass er selbst jüdischer Ursprung ist. Er wird ein intellektuelles Genie sein. Daniel 8, Vers 23 bis 25. Dazu kommt noch nicht nur intellektuelle Genie, sondern auch eine rhetorische Genie. Er wird reden, wie kein anderer vorher reden konnte. Er wird durch seine Reden andere packen. Das lesen wir in Daniel 7, Vers 8, Offenbarung 13, Vers 5 und 13, Vers 2. Und so fasst einem gut zusammen und sagt Folgendes über ihm: So wird dieser dreistige Betrüger sein, mit seinem Mund wird er sehr große Dinge reden. Er wird die sprachlichen Mittel vollkommen beherrschen und die Worte werden nur so aus ihm herausströmen. Mit seiner Redenkunst wird er nicht nur auf sich aufmerksam machen, sondern auch Respekt erlangen. Offenbarung 3, Vers 2 sagt, dass sein Mund wie ein des Löwenmund ist, was ein symbolischer Ausdruck für die Majestät und die erhabene Wirkung seiner Stimme ist. Die Stimme eines Löwens übertrifft die jedes anderen Tieres. So wird auch der Antichrist aller alten und aller modernen Reden in den Schatten stellen. Er wird eine politische Genie sein. Ich glaube, das ist uns klar heute. Ja. Wenn einer kommt, der all diese politischen Meinungen und diese Spaltungen, wenn einer kommt und alles vereinen kann, das lesen wir Offenbarung 17, Vers 11 bis 13, ich möchte diese Verse lesen. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der Achte und ist einer von den sieben und läuft ins Verderben. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, welche noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige auf eine Stunde mit dem Tier. Diese haben an einerlei Ansicht und ihre Macht und Gewalt übergeben sie dem Tier. Also sie übergeben dem Tier ihre Macht. Und interessant, es steht über 10 Könige, die kein Reich haben. Ich fragte mich, was sind das für Könige? Was sind das für Herrscher? Persönlich würde ich jetzt heute sagen, es sind wahrscheinlich wirtschaftliche Mogule, also Giganten, die über vieles, viele herrschen. Wir sehen heute, es braucht keinen Staat mehr, um zu herrschen. Wir sehen heute, wie schnell sich alles verändern kann. Und der Antichrist wird kommen und er wird ein System aufstellen, wo man weder kaufen noch verkaufen kann, wenn man nicht ein Teil sein System wird. Und ja, ich möchte euch kurz ein Beispiel geben. Am Mittwoch, also letzten Mittwoch, traf die erste Lieferung von 3.000, 4.000 Dosen des Pfizer-Impfstoffs in Israel ein. Eine weitere umfangreichere Lieferung wird am heutigen Donnerstag erwartet. Die Impfkampagne soll am 27. September mit 60.000 Impfungen täglich beginnen. Ich fordere jeden israelischen Bürger auf, sich impfen zu lassen, sagt der Premierminister Benjamin Netanyahu. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, möchte ich die erste Person in Israel sein, die sich impfen lässt. Netanyahu erklärte, das Gesundheitsministerium arbeitete an einem grünen Pass, mit dem geimpfte Personen Zugang zu Veranstaltungen, Einkaufszentren und anderen Orten erhalten werden. Also vor 10 Jahren dachten wir, wie ist dies möglich? Sehen wir, wie schnell unsere Welt sich verändern kann? Sehen wir, wie schnell ein System hineinkommen kann? Also ob das jetzt das System ist, nein, weiß ich nicht. Aber wir sehen, es braucht nicht viel und alles wird über Kopf gestellt. Und so schnell kann ein neues System hineinkommen. Und was wir erleben werden, das weiß ich nicht. Ja. Wir glauben, dass die Entrückung vor der Trübsalzeit ist. Was aber nicht heißt, dass wir nicht durch auch schwere Zeiten hindurch müssen. Das wissen wir nicht. Nochmal, Israel wird ihm annehmen. Er wird eine militärische Genie sein. Offenbarung 13, Vers 4. Er wird zu Globalisierung führen. Lange Zeit sahen wir, wie alles gespaltet ist. Und auf einmal beschäftigt sich die ganze Welt mit einem Thema. Und alle sind sich eins. Wir brauchen eine Lösung. Also sehen wir, wie schnell es passieren kann. Und diese Person wird eine religiöse Genie sein. Religiöse Genie. Und wir lesen, und alle Bewohner der Erde werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist vor Grundlegung der Welt. Der Antichrist wird kommen. Geschwister, Gottes Uhr tickt anders. Zwischen der Wiederherstellung Israel nach der babylonischen Gefangenschaft und bis zum Kommen des Herrn waren es 400 Jahre. Ja, es waren 400 Jahre. Und ich glaube nicht, dass es so lang ist, aber es kann auch nochmal 50, 100, 150, 200 Jahre gehen. Es kann. Glaubt ihr damals, zur Zeit der Esra und Nehemia, dachten die Leute, jetzt ist alles da, jetzt kann nur noch der Messias kommen. Und es ging nochmal 400 Jahre. Wir müssen aufmerksam sein. Wir müssen in Erwartung leben, in Bereitschaft leben. Aber zurück zum Volk Israel, noch ganz kurz zum Schluss. Wir wissen, der Antichrist wird einen Bund schließen mit Israel. In Daniel 9, Vers 27 lesen wir, er wird diesen Bund brechen. Er wird gegen das Volk gehen, der ihm alles anvertraut hat. Ein Überrest wird in der Wüste fliehen, Offenbarung Kapitel 12. Und dieser Überrest, der übrig bleibt, wird sie zurücksinnen auf Gott. Sie wird zurück zum Wort kehren und sie werden merken, was. Da kommen wir zum schon zitierten Vers aus Zechariah 12, Vers 10. Zechariah 12, Vers 10. Da lesen wir: Aber über das Haus Davids und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, denn sie durchbohrt haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Sie werden klagen, sie werden weinen, sie werden erkennen. Es war ja alles da, ab 1. Mose schon. Und wir haben ihn nicht erkannt. Sie werden erkennen, wir haben ihn durchbohrt. Wir! Als Volk, als Nation. Und sie werden erkennen, wer er war und wer er ist. Sie werden erkennen, er ist. Und man nennt seinen Namen wunderbar, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede, Fürst. Er war Immanuel und ist Immanuel. Und sie werden Buße tun. Sie werden anschauen, dem sie durchbohrt haben. Und Jesaja 53 wird ihnen groß werden. Wo wir lesen, Vers 6, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Vers 5, doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Dann, und da geht es um die nationale geistliche Wiederherstellung. Wenn Jesus wiederkommen wird und sie werden erkennen, nur durch ihn, Immanuel, haben wir Frieden. Nur durch ihn ist Versöhnung geschaffen worden mit Gott, der Vater. Und er ist unser König. Er ist der verheißene Immanuel. Er ist der König aus Juda, der geschlachtet worden ist um unsere Missetaten willen. Sein Volk wird es erkennen. Deshalb braucht es heute eine Wiederherstellung Israel. Und die ist da. Geschwister, ich glaube, der Herr kommt bald. Und er ist gekommen, damals vor 2000 Jahren, damit wir heute in einer wunderbaren Hoffnung leben dürfen. Unsere Sünden sind vergeben. Und wir werden einmal ewig bei ihm und mit ihm sein. Und diese Hoffnung wird auch einmal für Israel groß werden. Achtung, weil Gott es so verheißen hat. Und sie werden erkennen, dem sie durchbohrt haben. Ja, wir allen haben ihn durchbohrt durch unsere Sünde. Und er trug unsere alle Schuld auf sich, sodass wir heilig geheiligt sind und einmal vor ihm stehen dürfen. Maranatha. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für deinen Heilsplan. Danke, Herr, dass du uns nie alleine gelassen hast. Dass du schon von Anfang vor Grundlegung der Welt alles festgelegt hast. Und ja, vieles verstehen wir nicht. Vieles können wir nicht einordnen. Aber einmal, wenn wir bei dir sein werden, werden wir sehen, wie du alles genau richtig gemacht hast. Danke, Herr. Danke aber, Vater, für deinen Sohn Jesus Christus, der sich damals vor 2000 Jahren in ärmster Verhältnis uns Menschen geoffenbart hat,
Danke für diese Erfüllung im Wort, all dies, was schon lang vorher prophezeit worden ist, erfüllt worden ist durch deinen Sohn Jesus Christus. Ja, danke, Jesus, dass du dich erniedrigt hast, dass du Mensch geworden bist, dass du unter uns gewandelt hast, dass du bis hin zum Kreuz auf Golgatha gingst, um unsere Missetaten willen. Du starbst für uns. Du nahmst unsere Schuld auf dich und wir haben deshalb eine wunderbare Hoffnung, weil du bist auferstanden und du bist zur Rechte des Vaters. Deshalb haben wir diese Hoffnung. Glaube, dieses Wissen, du kommst. Dieses Wissen, wir kommen, du holst uns zu dir, Herr. Aber du wirst kommen. Der geschlachtete Lamm wird kommen als der Löwe von Juda. Und du wirst kommen, um zu herrschen, um dein Friedereich auf dieser Erde aufzustellen. Und Israel als Volk wird sich bekehren. Du wirst ihre Sünde hinwegnehmen, du wirst sie reinwaschen von all ihrer Sünde. Sie werden auf dich blicken und sie werden erkennen, wie schlimm es war, Nein zu sagen zu dir. Und wie wunderbar es ist, zu erkennen, wer du wirklich bist und was du, Herr, vollbracht hast. Für das Volk Israel und für alle Nationen. Herr, wir sagen Danke. Und so hilf uns, ein Leben zu führen zu deiner Ehre. Und so kommen wir unter deinen Segen, Herr. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus dem Toten heraufgeführt hat, den großen Hirte der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.